Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir sind heute die Sendung für Ihren Blutdruck. Wir reden nämlich über die neue Volte im Streit um das Genderverbot an bayerischen Bildungseinrichtungen. Und dann noch über ein zweites bayerisches Thema, warum an der TU Nürnberg der Chef rausfliegt und was der bayerische Ministerpräsident damit zu tun hat. Das und mehr heute bei Campus und Karriere. Das führende Personal im Freistaat Bayern, das begibt sich ja gerne mal in seichtere populistische Gewässer. Nehmen wir zum Beispiel den Krieg der Sternchen, der die Bayern gerade beschäftigt. Zum 1. April soll der Beschluss der Landesregierung umgesetzt werden, der das Gendern unter anderem in Schulen in Bayern verbietet, zumindest in der schriftlichen Kommunikation. Und da wird es jetzt spannend, da hat sich nämlich die Stadt München in die Debatte mit eingemischt als Schulträger. Meine Kollegin Antonia Vosnacke hat sich das näher angeschaut und wir blicken zunächst mal auf das aktuelle Erregungslevel bei diesem Thema. Frau Vosnacke, wie heftig tobt denn die Diskussion ums bayerische Genderverbot gerade noch?
Ja, die Gendersprache hat in der Vergangenheit auch schon zu heißen Diskussionen geführt und jetzt mit diesem Beschluss des bayerischen Kabinetts tobt sie heftig, kann man sagen. Nach Bekanntwerden wurde die Thematik natürlich in den Medien kontrovers debattiert. Auch hier bei Campus haben wir schon darüber berichtet. Aber auch auf Social-Media-Plattformen meldeten sich viele Menschen zu Wort. Einige sprachen sich für das Verbot der Gendersprache aus, aber die Mehrheit der Stimmen zeigte sich doch schockiert und teilweise entsetzt über diesen Beschluss. Eine Lehrkraft aus Bayern schrieb auf Instagram:
Ich als Lehrkraft in Bayern bin gestern wirklich mehr als entsetzt gewesen. Wir haben auch TransschülerInnen an der Schule und ich habe die Gendersprache als sehr leicht umzusetzendes Mittel empfunden, um Akzeptanz und Toleranz vorzuleben, ohne auf direkten Diskussionskurs zu gehen. So habe ich nicht nur den queeren SchülerInnen zeigen können, dass sie von mir vollen Rückhalt erfahren, sondern auch allen anderen gegenüber ein Statement setzen können für Gleichberechtigung.
Wie man hört, wurde dieser Lehrkraft etwas übergestülpt, das gar nicht ihrer Essenz bzw. ihren Wertevorstellungen oder ethischen Standards entspricht. Aber es wurden nicht nur Stimmen aus der Bevölkerung laut, sondern auch der Münchner Stadtschulrat Florian Kraus hat sich zu Wort gemeldet. Dieser ist bei den Grünen und hat nach Bekanntwerden des Kabinettsbeschlusses eine Pressemitteilung rausgegeben. In der bezieht er klar Stellung, dass die Landeshauptstadt München sich dem Diskriminierungsschutz wegen des Geschlechts und der geschlechtlichen Identität verpflichtet fühlt und diesem eine hohe Priorität zuweist. Ich habe ihn gefragt, was ihn zu der Pressemitteilung bewegt hat.
Ja, ganz wichtig war mir einfach, den Standpunkt der Landeshauptstadt München hier nochmal deutlich zu machen, der eben ein anderer ist als der des Freistaats. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir unseren eigenen Lehrkräften und den Mitarbeitenden im Referat für Bildung und Sport nochmal eine Sicherheit geben, welche Rechtslage für sie gültig ist und dass sie vom Freistaat keine dienstlichen Konsequenzen zu befürchten haben.
Für die städtische Verwaltung und damit auch die städtischen Schulen gilt also außerhalb des Unterrichts die allgemeine Geschäftsanweisung der Landeshauptstadt München und nicht die allgemeine Geschäftsordnung des Freistaats Bayern, in der das Verbot der Gendersprache nun zum 1.4. verankert werden soll.
Also nochmal, um das klarzukriegen, außerhalb des Unterrichts hat München das Sagen, im Unterricht hat dann die Landesregierung das Sagen, die Staatsregierung, und da müssen sich die Lehrer jetzt irgendwie zurechtfinden.
Ja genau, also die Lehrkräfte sind natürlich einerseits BeamtInnen des Landes, andererseits ist die Stadt der Schulträger. Ich habe nochmal in die allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt München geschaut und diese fasst in Ziffer 1.2.4 nämlich genau das auf, was die Lehrkraft aus Bayern, die wir eben bereits gehört haben, ausgedrückt hat. Und zwar, dass durch das Verwenden gendersensibler Sprache neben der Gleichstellung der Geschlechter auch Menschen aus dem queeren Spektrum im dienstlichen Sprachgebrauch angemessen angesprochen werden können, ohne dabei diskriminiert zu werden. Dieser Punkt ist Florian Kraus im Namen der Landeshauptstadt München ein großes Anliegen.
Dass wir Diskriminierungen und Benachteiligungen abbauen. Und da wird oft vergessen, dass Sprache da eine ganz große Rolle spielt. Und da wollen wir einfach unsere Lehrkräfte und die Bediensteten anhalten, dass sie durch eine geschlechtergerechte Sprache tatsächlich alle Menschen ansprechen können und niemanden ausschließen.
Es ist also ein Aufruf zu Toleranz und Antidiskriminierung durch gendersensible Sprache. Und wie wir eben bereits von ihm gehört haben, stellt Florian Kraus auch klar, dass den Lehrkräften damit keine Konsequenzen drohen.
Und ob das dann klappt, müssen wir weiter beobachten und schauen natürlich auch drauf, ob das vielleicht auch zu juristischen Auseinandersetzungen führt. ob denn jetzt die Staatsregierung in Bayern oder die Landeshauptstadt München in welcher Situation in den Schulen das Sagen haben. Vielen Dank, Antonia Vosnacke, für diesen Blick auf die aktuelle Gender-Sprachdebatte in Bayern. Dankeschön.
Sehr gerne.
In Leipzig läuft die Buchmesse und viel stärker als bei der Frankfurter Messe sind in Leipzig auch immer Lehrerinnen und Lehrer vor Ort und die Schulbuchverlage sowieso. Die bekommen dieses Jahr und vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Debatten klare Hinweise vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien, dem Georg-Eckert-Institut. Das hat nämlich zusammen mit der UNESCO einen Leitfaden gegen Rassismus in Schulbüchern und in anderen Bildungsangeboten veröffentlicht. Leonard Römer stellt ihn vor.
Studien aus den letzten 10 Jahren wurden für den neuen UNESCO-Leitfaden ausgewertet. Sie zeigen, Schulbücher in aller Welt enthalten und verfestigen rassistische Stereotype. Ein Beispiel aus Deutschland. Geschichten von Flucht und Migration würden oft einseitig erzählt, erklärt Simiao Yu, Mitautorin des Leitfadens.
Das heißt, dass ein großer Fokus darauf liegt, wie Menschen aus dem globalen Süden in den globalen Norden einwandern. Und was nicht in den Fokus genommen wird, sind dann Fragen wie Emigration.
Außerdem werde zu selten die Perspektive der MigrantInnen eingenommen und zu oft gefragt, wie etwa die deutsche Wirtschaft von Einwanderung profitiere. Außer Migration geht es in dem Leitfaden unter anderem noch um die Darstellung von Minderheiten. Oft würden Menschen einer Minderheit zugeordnet, obwohl sie eigentlich mehreren angehörten. Und es geht um Erzählungen vom Kolonialismus, die öfter die Zusammenhänge mit der Gegenwart aufzeigen sollten. Zu insgesamt 6 konkreten Themen und weiteren Themenfeldern gibt der UNESCO-Leitfaden gegen Rassismus in Schulbüchern Empfehlungen ab. Das Problem in den Schulen? Oft werden alte Lehrbücher benutzt und neue in Umlauf zu bringen dauert seine Zeit. Daher empfiehlt Leitfadenautorin Yu auch, den Blick für alternative Lehrmaterialien zu weiten.
Ich wurde auf der Buchmesse letztes Jahr auch gefragt, naja, aber es gibt ja so viele sehr gute ergänzende Materialien, zum Beispiel auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, die Lehrkräfte hinzuziehen können. Und das stimmt. Das Problem ist allerdings, dass die Lehrkräfte das erstmal an den Punkt kommen müssen, dass sie sagen, sie möchten sich damit 2 Schulstunden befassen und diese Themen heraussuchen, diese Materialien heraussuchen, aber im Schulbuch selber, das gängigerweise tagtäglich im Unterricht verwendet wird, da gibt es eben diese Besprechung nicht.
Hauptadressaten des Leitfadens bleiben daher die Schulbuchschreiber und Lehrplanmacher. Sie können und sollten mit dem UNESCO-Leitfaden ihren Blick für Rassismus schärfen.
Und wir bleiben in Leipzig bei der Buchmesse. Dort steht heute unter anderem das Schulfach Musik im Fokus mit einem eigenen Fachtag. Georg Biekold ist einer der Präsidenten des Bundesverbands Musikunterricht und ich wollte von ihm wissen, ob sein Fach angesichts der Pläne, zum Beispiel in Bayern den Musikunterricht in der Grundschule zu kürzen, ob das Fach mittlerweile auf die rote Liste gehört, weil es vom Aussterben bedroht ist.
Naja, ob es in seiner Existenz bedroht ist, weiß ich nicht. Es gibt genügend Menschen, die nach wie vor finden, Musik hat in der Schule was zu tun. Aber die Einschränkung von Musik, die stattfindet hier und da, von Thüringen gibt es jetzt auch gerade neue Meldungen, die macht mich schon sehr bedenklich. Auf der einen Seite kann natürlich niemand gegen bessere Bildung in Mathe und Deutsch sein, aber das auf Kosten anderer Bildungsbereiche zu machen, die auch mehr als nur eine Existenzberechtigung haben, das finde ich schon problematisch. Und undifferenziert einfach mehr von dem zu machen, was offensichtlich für einen Teil der Schülerschaft nicht oder nicht mehr funktioniert, das scheint mir kontraproduktiv. Es gilt hier eher, Ursachen auszumachen und zu bearbeiten, differenziert zu fördern. Ich formuliere es mal überspitzt. Ein Schüler, der mit Mathematik keine Probleme hat, wird sich zukünftig, statt in der abgeschafften Musikstunde die Potenziale der Auseinandersetzung mit Musik zu genießen, eine Stunde länger im Mathematikunterricht langweilen. Also das kann ja nicht die Lösung sein.
Jetzt gucken wir nochmal auf den Musikunterricht. Ich hatte ja gesagt, heute steht der in Leipzig auf der Buchmesse sehr stark im Mittelpunkt. Sie präsentieren Workshops, aber vor allem auch Konzepte, wie man gegensteuern kann gegen einen Qualitätsverlust im Musikunterricht. Was muss da passieren aus Ihrer Sicht?
Naja, ein Argument für Musikunterricht ist ein guter Musikunterricht, ist ein zeitgemäßer Musikunterricht. Und das diesjährige Motto des Fachtags Musikunterricht Vielfalt leben ist da auch durchaus doppeldeutig. Gemeint ist zum einen die Vielfalt musikalischen Lebens, die es zu entdecken gilt, und zum anderen die Vielfalt, die gelebt werden will. Musikkulturen sind ja mehr als nur Pop und Klassik. Und ein zeitgemäßer Musikunterricht weitet den Blick, weitet den Weltblick. Und die Workshops und Vorträge zum Fachtag Musikunterricht, die können eigentlich in der Kürze auch nur etwas anreißen, dazu animieren, sich mit verschiedenen Musiken und den verschiedenen Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche dafür zu öffnen, weiter auseinanderzusetzen. Die Buchmesse ist der Ort, wo man auf Veröffentlichungen aufmerksam machen kann, die sich mit einer innovativen Weiterentwicklung des Musikunterrichts befassen.
Gibt's da ein Konzept, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Naja, das Konzept ist eigentlich vom Schüler, von der Schülerin auszugehen. Was bringen sie mit und was brauchen sie, um sich weiterzuentwickeln? Und wenn Schülerinnen und Schüler dann einen Musikunterricht erleben, den sie so wahrnehmen, dass sie etwas sich entwickeln, dass sie etwas Neues dazulernen, dass es ihnen Freude macht, ihnen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung hilft, dann ist das ein Musikunterricht, der funktioniert und der auch tatsächlich gebraucht wird. Also Musikunterricht muss bleiben, ist das eine, aber er muss natürlich auch gut sein, um zu bleiben. Und vom Schüler und der Schülerin auszugehen und dem, was dieser junge Mensch jetzt und für die Zukunft braucht, das ist so die Grundlage für das, was wir tun.
Guter Musikunterricht braucht aber auch gute Lehrkräfte und vor allem ausreichend Lehrkräfte. Jetzt reden wir ja über den Lehrerinnen- und Lehrermangel auch nicht erst seit gestern und der betrifft auch das Fach Musik. Wie groß ist die Lücke, die Sie da erleben?
Das ist eine Lücke, die tatsächlich größer wird. Es gab eine Studie vor 3 Jahren zur Grundschule, wo das für die Bundesländer ausdifferenziert wurde, wo wie viele Musiklehrende fehlen. Und es werden mehr und es werden absehbar mehr, wenn sich nicht an der Ausbildungssituation was ändert. Das Problem ist nur, ich vermute, der Lehrermangel wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen, weil die Studienbewerberzahl, jetzt mal unabhängig von Musik, kontinuierlich stark sinkt. Und Gründe dafür können sicherlich in der von Schülerinnen und Schülern, das sind ja die potenziellen Bewerber, wahrgenommenen enorm gestiegenen Belastung von Lehrerinnen und Lehrern gesucht werden. Das wird ja gesellschaftlich wahrgenommen, dass da am Limit gearbeitet wird. Nicht selten 50 Wochenstunden mit hoher Verantwortung für die anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Das ist sehr fordernd. Und der Rückgang gilt natürlich auch fürs Fach Musik. Da werden tatsächlich Gründe aktuell in einer Studie von mehreren Universitäten und Hochschulen erhoben, wo wir in den nächsten Monaten Ergebnisse erwarten, um eben genau diese Ursachen bearbeiten zu können. Und es ist schwierig, weil es diese Studie noch nicht gibt. Aber ein Grund könnte natürlich sein, wer will ein Fach studieren, von dem man nicht weiß, in welchem Umfang es in der Zukunft noch existiert. Hausgemachte Gründe, wie zum Beispiel unangemessene Aufnahmeprüfungen, die haben in den letzten Jahren eher abgenommen. Da hat es an vielen Stellen Umdenken gegeben. Aber diese Gesamtsituation, dass weniger Menschen Lehrer werden wollen, die trifft dann die Musik genauso, die ohnehin immer schon damit zu kämpfen hatte, dass sie fachfremd unterrichtet wird, weil es nicht genügend ausgebildete Musiklehrerinnen und Musiklehrer gab und gibt.
Georg Wegold vom Bundesverband Musikunterricht. Vielen Dank. Wenn eine Uni neu gegründet wird, dann ist das normalerweise Anlass für Vorfreude, das eine oder andere Glas Sekt und für gegenseitiges Schulterklopfen. In Nürnberg war das zwar auch so, gleichzeitig war dort die Gründung der Technischen Universität aber auch Ausgangspunkt für Missverständnisse, für Knatsch und Streit und für einen rüden Umbau der Führungsetage der neuen Hochschule. Michael Watzke weiß, warum die akademische Szene im Frankenland gerade ziemlich aufgewühlt ist.
Auf der Homepage der University of Technology Nuremberg, UTN, ist noch alles beim Alten.
Mein Name ist Hans-Jürgen Prömel, ich bin der Gründungspräsident der UTN und werde mit einem hoch engagierten Team eine Universität nach modernsten Gesichtspunkten aufbauen.
Von wegen. Professor Prömel ist ein UTN-Präsident auf Abruf. Bayerns Ministerpräsident Söder hat ihn zum 31. März vor die Unitür gesetzt. Aus dem Bayerischen Wissenschaftsministerium kamen nur 2 knappe Abschiedssätze. Man danke Prömel
für seine außerordentliche Aufbauarbeit als erster Gründungspräsident der TU Nürnberg. Er hat gerade im Bereich der Berufungen Maßstäbe gesetzt.
Man hätte dieses Ende schon am 21. November 2022 ahnen können, einem grauen Regentag in Nürnberg. Bei der Grundsteinlegung der UTN standen Prömel und Bayerns Ministerpräsident Söder vor einer massiven Granitplatte mit der Inschrift:
Wir haben mit der TU Nürnberg die einmalige Chance, Universität von Grund auf neu zu denken.
Darunter stand der Name des Zitatgebers, nicht etwa Markus Söder, sondern Professor Prömel. Der bayerische Ministerpräsident sah darüber nicht sehr glücklich aus. Zumal Söder schon länger das Gefühl hatte, der Aufbau der neuen TU Nürnberg gehe nicht schnell genug voran. Söder hatte 1,2 Milliarden Euro Investitionen für sein Herzensprojekt UTN versprochen und sich einen dynamischen Start-up-Manager gewünscht, in Professor Prömel aber einen gewissenhaften Verwalter gefunden. Anfang des Jahres verkündete Söder plötzlich in seiner Regierungserklärung, die UTN sei ab sofort eine Universität, die sich auf künstliche Intelligenz und Robotik spezialisiere. Das führte endgültig zum Bruch mit Gründungspräsident Prömel, glaubt Verena Oskian, Hochschulexpertin der Bayerischen Grünen.
Es gibt erst 7 Professorinnen und Professoren und 8 Studierende. Das heißt, also die Aufbauarbeit ist noch relativ am Anfang. Und jetzt mitten im Rennen die Pferde zu wechseln, also der Technischen Universität Nürnberg nach Willen der Bayerischen Staatsregierung jetzt eine neue Ausrichtung geben zu wollen als dezidierte KI-Uni, war aus meiner Sicht in Bezug auf Hochschulautonomie schon auch durchaus kritisch zu sehen.
Söders Umschwenken, so Oskian, stehe in klarem Widerspruch zum Gründungskonzept der Technischen Universität Nürnberg, das der Bayerische Wissenschaftsrat genehmigte. Grundsätzlich sei die UTN als erste Uni-Neugründung in Deutschland seit 30 Jahren ein spannendes Projekt. Aber Söder habe mit seinem Kursschwenk, Zitat, wie Kai aus der Kiste gehandelt und der Uni per Ordre de Mufti einen neuen Namen gegeben.
Es klang nach ziemlichem Alleingang, von wem auch immer Söder an der Stelle beraten war, glaube ich nicht, dass das üblichen wissenschaftspolitischen Standards entspricht.
In der Bayerischen Staatskanzlei sieht man das anders. KI sei wie ein Urknall für das Wissensuniversum. Dabei wolle man vorne mitmischen und die UTN zur ersten auf KI spezialisierten Universität der Welt machen. Das Bayerische Wissenschaftsministerium lobt Prömels designierten Nachfolger, Professor Michael Huth, Leiter des Department of Computing am Imperial College London. Er sei die Idealbesetzung für die UTN, so Wissenschaftsminister Markus Blume, weil er mit seiner immensen Erfahrung im Ausland und bei der Gründung von Unternehmen perfekt zum Spirit einer weltoffenen Start-up-Universität passe. Allerdings kommt Michael Huth erst im Oktober nach Nürnberg. Bis dahin muss die neue Uni versuchen, KI-Spezialisten zu finden, was auf dem derzeitigen Markt nicht ganz einfach ist. Professorinnen und Professoren anderer bayerischer Unis abzuwerben, wie jüngst bei 2 Wissenschaftlern der benachbarten Uni Erlangen geschehen, könnte Porzellan zerschlagen und den Ruf schädigen. Verena Oskian von den Grünen wünscht dem neuen UTN-Präsidenten schon jetzt ein breites Kreuz. Denn es sei klar,
dass von Seiten der Staatsregierung da ein hoher politischer Druck herrscht. Es muss schnell gehen. Es ruhen sehr hohe Erwartungen auf dem noch recht jungen Pflänzchen. Da muss man jetzt natürlich auch gucken, ob das dann auch klappt, das von innen heraus ohne großen Einfluss auch gut entwickeln zu können.
Aus Nürnberg berichtet Michael Watzke. Kooperation, die ist im akademischen Betrieb der Normalfall, auch über nationale Grenzen hinweg. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach, zum Beispiel wenn in einem der beteiligten Länder gerade ein brutaler Krieg tobt. Die Rede ist natürlich von der Ukraine und von der Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew und der Europa-Uni Viadrina in Frankfurt an der Oder. Die haben jetzt zusammen Gelder eingeworben für eine gemeinsame Lehre und Forschung. Dagmara Jajesnia-Quast ist Vizepräsidentin der Viadrina und gleichzeitig dort auch Leiterin des Center of Polish and Ukrainian Studies. Und ich habe sie kurz vor der Sendung in Warschau erreicht und gefragt, wie sieht denn gemeinsame Lehre und Forschung in Kriegszeiten überhaupt aus?
Ich muss dazu sagen, dass Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew ist eine der 7 Partneruniversität von der Viadrina in der Ukraine, und wir arbeiten sowohl mit der Taras-Schewtschenko-Universität als mit den anderen Universitäten seit den 90er Jahren zusammen. Das ist der Vorteil, denn wir kannten uns, wir kannten die Studierenden und konnten, als dieser schreckliche Krieg vor 2 Jahren auf das ganze Gebiet des Landes Ukraine sich ausbreitete, sofort auch handeln und helfen. Und konkret bedeutet das so, dass wir ja schon vor Ort natürlich ukrainische Studierenden hatten. Diese Zahl hat sich seit dem Februar 2022 verdoppelt, genauso wie sich die Zahl von unseren Gastdozenten und Gastprofessoren, also unsere Kolleginnen und Kollegen, unter anderem von Taras Schewtschenko-Universität bei uns an der WIAD Wiener verdoppelt hat. Also das sind so langfristige Kooperationen und inzwischen auch Freundschaften, worauf wir aufbauen konnten. Und natürlich in Zeit des Krieges und der fehlende Mobilität, vor allem der männlichen Bevölkerung, wie Sie wissen, müssen wir viel kreativer sein. Zum Glück in Corona-Zeit haben wir gelernt, wie man digitale Lehre macht. Mhm. Gerade die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen sind da wirklich sehr weit, also viel weiter als wir, sodass wir zum Beispiel sofort nach dem Februar 2022 ein Format gestartet haben, Voice from Ukraine, wo unsere Kolleginnen und Kollegen Gastvorträge, Gastpräsentationen online gemacht haben für uns, dass wir wissen, wie die Situation vor Ort ist. Wir können natürlich auch Sprache lernen, in Tandem, wenn die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, wenn die Studierenden vor Ort sind, dann können unsere Studierenden, die seit Jahren auch Ukrainisch lernen, in Tandem mit Native Speaker das ausüben und üben.
Wenn Sie sich diese Zusammenarbeit anschauen, Kooperation lebt ja immer davon, dass man voneinander lernt. Was können denn die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen von den Deutschen lernen und umgekehrt?
Wir können tatsächlich voneinander lernen und das machen wir seit den 90er Jahren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mehr von den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen lernen als umgekehrt. Mhm. Weil gerade die Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine, die zu uns kommen oder sich für uns interessieren, die sind sehr gut vorbereitet. Die sprechen die Sprachen, sie wissen über Westeuropa sehr viel. Das ist etwas, was im Westen des Kontinents nie so verbreitet war, wie wir wissen. Also ich würde sagen, wir lernen vielleicht sogar mehr. Wir können natürlich lernen, wie ukrainische Kolleginnen und Kollegen auf europäische Integration und überhaupt auf Europa schauen. Denn das ist auch wichtig, auch für unser Verständnis der kritischen Europa-Studien. Ne? Europa ist nicht nur Europäische Union und das dürfen wir nicht vergessen.
Vielen Dank, Dagmara Jajesniak-Quast, Vizepräsidentin der WIAD Rina in Frankfurt-Oder. Ich bin Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.